Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer werden Podcast.
Heute in Folge 2 wird uns Pascal Bauer erzählen, wie er es macht mit seinen 3 PT-Studios und insgesamt ca. 22 Mitarbeitern plus Online-Coaching. Und er ist selbst auch Unternehmer und unterrichtet auf der wissenschaftlichen Seite auch in der einen oder anderen Uni. Und ja, insgesamt, wie macht er das mit seinen Teams? Wie hält er dieses Rad am Laufen? Wie baue ich generell ein Team auf? Macht es Sinn? Ab wann macht es Sinn, zum Beispiel ein Team aufzubauen oder mit Mitarbeitern zu arbeiten, etc. pp. Und Pascal ist ursprünglich aus dem Raum Lindau am schönen Bodensee, also sind wir an sich aus derselben Region, Friedrichshafen und Lindau, und wohnt jetzt allerdings aktuell in Mexiko zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern und betreibt von dort aus so ein bisschen wie ein digitaler Nomade, wie man die heutzutage nennt, seine ganzen Unternehmenskonzepte. Sehr interessanter Mann, und wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, wie man überhaupt so ein PT-Studio eröffnet, welche Tipps und Tricks hat er da mitgebracht, welche Learnings hat er erfahren, welche Fehler sollte man auf gar keinen Fall machen. Und jetzt in Folge 2 kümmern wir uns darum, wie eröffne ich mein eigenes PT-Studio, beziehungsweise wie baue ich mein Team auf? Das heißt, wo fange ich da an und wie gehe ich da am besten vor? Und ich sage herzlich willkommen, dass du wieder am Start bist in Folge 2.
Danke, Sigi, für die Einladung und für die nette Einleitung.
Genau, du hast jetzt, wie gesagt, 3 Locations mit 22 Mitarbeitern, das ist auf jeden Fall Holz. Und das Ganze steuerst du sogar aus Mexiko. Wenn du jetzt generell mal die Frage beantworten würdest, so ab wann macht es denn überhaupt Sinn, im Team zu arbeiten? Oder würdest du den Leuten generell empfehlen, im Team zu arbeiten? Oder wie lässt sich das so ein bisschen differenzieren aus deiner Sicht?
Also das klingt natürlich für viele Zuhörer und Zuhörerinnen sehr spannend, wenn man das so hört. Aber ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Sondern das ist natürlich ein Prozess, der mehrere Jahre jetzt gegangen ist. Und das hat sich natürlich entwickelt. Also ich habe nicht gestern angefangen und heute 22 Mitarbeiter eingestellt. Tatsächlich komme ich aus einem Mikrostudio-Konzept. Ich habe als Student damals noch in EMS-Studios gearbeitet oder in einem EMS-Studio. Der Besitzer ist jetzt ein guter Freund von mir und habe da schon erlebt, wie wichtig es ist, im Team zum Arbeiten, sich auszutauschen, auch fachlich, inhaltlich, sich gegenseitig den Rücken zu decken, wenn mal einer oder krank wird. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich auch in meinem eigenen Personal Trainingskonzept einfach immer schon im Team arbeiten wollte. Ich habe die Vorteile einfach gesehen und die überwiegen auch jetzt meiner Meinung nach immer noch den Nachteilen. Das vielleicht mal vorweggeschoben. Ich glaube, dass einfach viel zu wenig Trainer und Trainerinnen diese Idee im Kopf haben, und deswegen finde ich diesen Podcast sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam was machen kann. Du hast es schon im vorigen Podcast kurz erwähnt, dass viele halt Eigenbrötler sind, muss man einfach so sagen, ihre eigene fachliche Expertise aufbauen, Kurse machen und sich dann sehr, sehr schwer tun mit anderen Trainern und Trainerinnen. Ich habe das aber in den letzten Jahren als sehr, sehr wertvoll, fruchtbar empfunden, und man kann halt immer was von anderen Leuten lernen und es ist immer gut, eine andere Sichtweise zu haben.
Ja, sofern man bereit ist, auch andere Sichtweisen halt auch anzunehmen. Und ich glaube, dass das mitunter auch so ein limitierender Faktor ist, dass man selber gerne immer so der Beste sein möchte oder auch nicht schlechter wie der andere, ist, glaube ich, noch wichtiger als der Beste sein zu wollen. Ist, glaube ich, nicht schlechter sein zu wollen wie der andere.
Absolut, ja. Aber das schließt sich nicht unbedingt aus, dass man selber gut sein will, aber im Team arbeitet. Also ich habe in meiner Gruppe Facebook für Personal Trainer fachliche Diskussion auf meinem kleinen YouTube-Kanal U-Sports Personal Training, spreche ich immer wieder über diese Teamgenerierung und was für Vorteile die eigentlich bringt. Und die Vorteile nochmal überwiegen bei weitem die Nachteile. Was sind die Vorteile in einem Team zu arbeiten, in einem Personal Trainer Team. Soll das jetzt über ein Team sein, das du anstellst oder auch mit anderen selbstständigen Kollegen und Kolleginnen, ist ja mal dahingestellt. Was für Vorteile bringt es ja? Die erste logische Konsequenz ist, wenn ich mir zum Beispiel ein PT-Studio leiste oder irgendwie Marketing mache, kann ich mir die Kosten teilen. Ja? Also das ist mal ein Riesenvorteil. Ja? Also wenn ein Studio 20.000 Euro zum Eröffnen kostet oder 30 und ich das durch 50% teile, dann habe ich mal einen Riesenvorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass ich mich meine Ideen auch teilen muss mit jemandem oder die Ideen von jemand anderen teilen muss und mich dann mit demjenigen auseinandersetzen muss. Ja. Das ist wie in einer Beziehung, sage ich immer. Ja. Du musst dich halt, das halt zulassen, dass du dich auf den anderen auch einlässt und den respektierst. Aber die Kostenteilung ist ein Vorteil. Einer der größten Vorteile ist, dass man einfach mal eine Rückendeckung hat. Ja. Entweder eine emotional-inhaltliche oder auch wirklich eine Trainingseinheiten-Rückendeckung. Das bedeutet, jeder kommt mal in die Phase, dass er sagt, na, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache mit dem Klienten, zweifelt an seinem eigenen Wissen. Und durch ein Feedback von einem Kollegen oder Kollegin, vielleicht auch auf demselben Level, hat man einfach die Möglichkeit, hier von außen nochmal Feedback zu bekommen. Hey, na, das machst du schon richtig und ich würde das so machen, Tipps zu bekommen. Also inhaltlich, emotionale Unterstützung, das machen wir schon. Wir finden noch die zwei Kunden oder sowas. Aber trainingseinheitentechnisch ist es halt unglaublich wichtig. Jeder von uns geht in Urlaub. Das machen ja viel zu wenig Trainer und Trainerinnen. Jeder von uns wird mal krank. Das vergisst man viel zu oft. Jeder von uns macht Vormittagssessions und Abendsessions. Das ist unglaublich belastend und man kann seine Trainingszeit optimieren. Den Kunden macht es überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, es ist oft ein angenehmer Wechsel für sie, wenn du im Urlaub bist und die mit dem Kollegen oder der Kollegin weiter trainieren. Du verdienst mehr Geld, weil du mehr Trainingseinheiten umsetzt. Der Kunde behält seine Resultate, weil er nicht so viel Trainingsfreizeit hat und alles läuft weiter. Und genauso umgekehrt, wenn der Kollege oder die Kollegin im Urlaub ist, kannst du von ihm oder ihr übernehmen und machst mehr Trainingseinheiten und erhältst das Radl am Laufen quasi. Das sind also die wichtigsten Punkte. Oder wir machen das zum Beispiel so, wir haben Vormittagstrainer und Nachmittagstrainer. Jeder kennt es. Um 6 in der Früh die ersten Vorarbeitskunden und um 8 am Abend die letzten. Der Tag fühlt sich trotz nur 4 Stunden geleisteter Stunden an, als wärst du den ganzen Tag nur im Studio gewesen und hätten den ganzen Tag nur gecoacht, aber in Wirklichkeit hast du nur 4 Einheiten umgesetzt oder 5 oder 6. Und wir machen das so, wir teilen das in Vormittags- und Nachmittagstrainer. Und das hat einen riesen Mehrwert, dass du einfach in der Früh deine Kunden durchziehst und du den Rest vom Tag frei hast und die Freizeit hast für andere Sachen, für Freizeit. Und umgekehrt, die Abendtrainer machen es auch so. Und das ist einfach, glaube ich, das sind die größten Vorteile von einem Team.
Absolut. Was natürlich manchmal in den Köpfen der Leute drin ist und auch in meinem Kopf drin war, als ich damals angefangen habe, weil dieser extreme Wettbewerbsgedanke, also wirklich nicht, das könnten potenzielle Kooperationspartner oder Kollegen sein, sondern eher die Denke, oh, das ist ein Konkurrent und wenn er könnte mir ja einen Kunden ausspannen, wegnehmen oder was auch immer. Und diese Denke ist total limitierend und sorgt dafür, dass man ja sein eigenes Ding durchzieht und sich ja irgendwann mal vielleicht auch zugrunde richtet, weil man halt, wie du sagst, von morgens bis abends da drin steht, zwischendrin hier noch da ein paar Fragen und Anrufe beantwortet und seinen ganzen Kram irgendwie zwischen Tür und Angel erledigt, teilweise kaum noch Zeit zum Mittagessen hat. Also so ging es mir zum Beispiel eine Zeit lang. Ich habe teilweise nur eine halbe Stunde gehabt am ganzen Tag, habe mir dieses Essen dann reingeschaufelt und dann auch irgendwie davor oder nach noch ein paar Leute angerufen und zurückgerufen und neue Terminabsagen, Terminumverschiebungen und so weiter geklärt. Und dann war der Tag am 22.30 Uhr, teilweise 11, teilweise 11:30 beendet. Ich bin einfach nur noch tot ins Bett gefallen, habe vielleicht noch Meal Prep gemacht für den nächsten Tag und dann ging der Spaß von vorne los. Und das, diese Idee, die du jetzt aufgreifst mit diesen Vormittagstrainer, Nachmittagstrainer, einem gewissen Schichtsprinzip oder auch einfach Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung und all das, das ist ja wunderbar. Und deswegen, glaube ich, muss man da als allererstes mal an seiner eigenen Sicht arbeiten als Mensch und als Unternehmer. Wie nehme ich andere Menschen, Kollegen wahr? Sind es für mich potenzielle Wettbewerber oder Mitbewerber oder halt Konkurrenz? Oder sind es potenzielle Kollegen? Urlaubsvertreter, Krankheitsvertreter und so weiter. Und Ich kann auch nur sagen, von meiner Seite aus, dass wenn man das in die richtige Kommunikation bringt, und das ist der entscheidende Momentum, wenn du jetzt zum Beispiel eine Urlaubsvertretung hast, man ist es ja so, die Leute schweißen sich ja sehr auf einen ein, die haben ihren Lieblingstrainer, da baut sich ein persönlicher Draht auf und so, und der Lieblingstrainer, der meint ja dann auch, dass er der Einzige ist, der es den Kunden recht machen kann, was schon mal völliger Bullshit ist, weil es gibt andere Leute, die es auch gut machen. Und in dem Moment, wo er allerdings denkt, er wäre der Lieblingstrainer und dann auch diese Kommunikation, sich diese Brille und diese Sprachrohr aufsetzt, dass er sagt, hey, ja, so, ne, wenn dein Urlaub ist und so, dann machst du mal lieber zu Hause ein bisschen Hausaufgabe, machst du X, Y und Z oder sowas, oder wir sehen uns dann nicht und sehen uns dann erst wieder in 3 Wochen oder so, oder vielleicht, wie gesagt, gar keinen Urlaub macht, ist es was ganz anderes, wie wenn er einfach sagt, schau mal, gleich zu Beginn zum Beispiel, schau mal, du weißt ja, Personal Training ist ein anstrengender, auch ein ganz vollständiges Berufsbild. Also jeder Mensch braucht immer Urlaub oder Krankheitsvertretung etc. Und ich habe hier jemanden, den Thomas, und das ist ein geiler Typ, der macht das und das und das und das, und der ist sozusagen ab sofort meine Sicherung, mein Backup. Ja, und ich stelle ihn dir jetzt mal vor, der ist dann vielleicht sogar noch bei den ersten 10 Minuten einfach dabei, macht vielleicht noch so 1-2 Übungen mit demjenigen und dann sagt er, alles klar, cool, jetzt kennen wir uns, und wenn ich dann mal, wie gesagt, unterwegs bin, wird Thomas dein Backup sein. Das ist eine geile Kommunikation, und es ist ganz anders, wie dem Kunden dieses Gefühl zu vermitteln, dass du der Einzige bist, der ihn bedienen kann. Und das ist dieses, was gerne Trainer machen, dass sie gerne ihre Kunden in eine Abhängigkeit mit sich bringen.
Ja, Sigi, absolut. Ich bin vollkommen bei dir. Also wir haben das sogar bei uns in den AGBs, oder wir haben so Punkte, die man abhaken muss, wenn man den Kunden im Erstgespräch hat. Das ist einerseits die 24-Stunden-Absage, die Vertragsbedingungen und ein Trainerwechsel. Also wir haben das, wir erklären das dem Kunden in der ersten Einheit, und jeder, wirklich jeder Kunde oder jede Kundin versteht das. Und ich möchte hier ein paar Gedankengänge anstoßen. Nummer 1. Wenn du zum Beispiel zum Friseur gehst oder zum Barbershop als Mann oder zur, was weiß ich, zum Arzt, ist jeder schon mal in der Situation gewesen, dass halt der Friseur, der Arzt, wo halt normal hast, nicht da ist. Ich habe jetzt Spanischklassen und hatte jetzt eine neue Lehrerin für 2 Wochen, weil die andere im Urlaub ist. Hat mich das gestört? Nein. Will ich jetzt immer mit der neuen Lehrerin oder dem neuen Friseur weitermachen? Nein, weil ich habe ja meinen Liebling, wie du gesagt hast, ja. Aber es hat mich nicht gestört, und ich verstehe das ja auch als Klient, und die Klienten verstehen das genauso beim Personal Training, und nur weil es ein bisschen mehr kostet, ist das kein Ausschlusskriterium, dass sie es nicht verstehen. Im Gegenteil, wir haben dann tatsächlich, also ein Großteil ist schon so, dass die ihren Lieblingstrainer haben und bei dem weitermachen wollen, aber wir haben sogar schon ganz oft Situationen und Diskussionen intern, wo zum Beispiel ein Kunde dann so anschreibt, oft auch mir als Chef, Entschuldigung, ich habe jetzt im Urlaub mit dem Alan trainiert und das hat mir irgendwie super gefallen, wäre es irgendwie möglich, dass ich in Zukunft, aber mir ist es unangenehm meiner Trainerin gegenüber, also die haben von sich aus sogar gesagt, den finden sie cool und wollen mit dem trainieren. Wir intern regeln das komplett emotionslos, weil wir uns eben so gegenseitig die Kunden zuschieben. Und eine Kundin, die zum Beispiel mit dem Alan, einem Coach, von mir trainiert hat, macht das genau umgekehrt. Die trainiert dann mit der Nadine und sagt, wow, die Nadine war echt super, könnte ich vielleicht mit der weitermachen oder könnte ich zumindest einmal die Woche bei ihr trainieren, die hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Also das ist absolut, in der Praxis gibt es da keinen Beleg, dass das nicht funktioniert, dieser Trainerwechsel. Aber man muss ein paar Sachen beachten, bis ein Trainerwechsel. Das allererste ist, dass es klar kommuniziert ist, wie du richtig gesagt hast, dass es diese Situation gibt und dass es keinen Ausweg gibt, dass du absagst. Du musst ja weiter trainieren, es geht ja um Trainingsinhalte. Und Nummer 2, dass die Trainer untereinander gut kommunizieren. Das heißt, wenn die Nadine jetzt in Alan seine Kunden übernimmt, weil er im Urlaub ist oder krank ist und dann komplett andere Trainingsinhalte bringt, dann könnte sich der Kunde die Frage stellen, okay, halt, macht der eine das besser wie der andere, weil das sich so anders anfühlt? Verständlich, ja? Also wenn ich zum Beispiel zum Barber gehe und der eine macht immer, keine Ahnung, die heißen Tücher drauf und der andere nicht, dann stört mich das, ja, weil das ist eigentlich der Prozess, den ich gewohnt bin, ja. Aber wenn die innerhalb gut kommunizieren und der macht das einfach die Frisur so, ich habe kaum Haare auf dem Kopf, aber so wie der andere das macht, dann ist mir das so schnuppe wie noch was, ja, dass dieser 2 Wochen, der das macht, ja. Also man muss gut kommunizieren intern, dass auch die Trainingsinhalte, die Trainingsziele wirklich weiter kommuniziert werden. Wir haben dann eine Software dafür und machen das auch mit Sprachnachrichten untereinander, dass das auch wirklich Hand in Hand geht. Und dann kann man das so davon profitieren. Und dann kann es zum Beispiel zu der Situation kommen, dass Nadine sagt, hey, Alan, ich habe jetzt 2 Wochen mit deiner Kundin trainiert und ich glaube, die hat ein bisschen ein Problem mit der Waage. Wir müssen hier mal drüber sprechen. Ich habe die und die Meinung. Und das kann auch dein eigenes Training mit eingeschweißten Kunden ein bisschen aufpeppen, neue Ideen bringen. Ja. Und das hat nur Vorteile.
Absolut, also sehe ich genau gleich und kann das aus der Praxis nur so bestätigen, weil wir das tatsächlich auch ähnlich fahren, ja.
Also ich glaube, nochmal zusammengefasst, die Vorteile sind offensichtlich Vertretungen während Urlaub, Krankheit oder auch Stoßzeiten, bessere Tagesorganisation, Abwechslung im Training, anderes Feedback für das Training der Klienten, vielleicht ein bisschen aufpeppen vom Trainingsprogramm, Kostenteilung, wenn man das wirklich gemeinsam macht. Manchmal ist der eine Trainer voll und empfiehlt den Kunden an den anderen Trainer und dann bleibt es einfach im Team, ja. Also es hat so viel Vorteile, aber es gibt auch Nachteile. Vielleicht können wir mal über die kurz auch ansprechen. Den muss man sich auch bewusst sein. Also der Nachteil, den ich zum Beispiel sehe bei einem Personal Trainer Team ist, dass man doch tatsächlich manchmal andere Trainingsvorgehensweisen hat. Ja, manche machen es ein bisschen dynamischer, kommunizieren das anders. Man muss extrem aufpassen, dass der Kunde dann nicht das Gefühl bekommt, dass der Inhalt sich wechselt, weil dann wird er automatisch in Frage stellen, ob du das Richtige für seine Zielsetzung machst. Also der Vertretungstrainer muss unbedingt schauen, dass er sich sehr zurückhält mit Ernährungstipps und sowas, weil wenn die sich schneiden würden mit dem, was du gesagt hast, dann kommt der Kunde in Unsicherheit. Und es gibt nichts Schlimmeres für einen Trainingsprozess, für Erfolge, speziell bei Abnehmen oder sowas, wie Unsicherheit, Vertrauensverlust in deine Methoden, in dein Trainingsprogramm. Also hier nochmal auf den Punkt vorher aufmerksam gemacht, dass man wirklich, wirklich schauen muss, dass man hier gut kommuniziert. Ein zweiter Nachteil, den man aber relativ leicht regeln kann, ist tatsächlich so finanzielle Fragestellungen, dass zum Beispiel ein Trainer gar keine Kunden abgibt, sondern nur irgendwie vertritt und dann versucht hier viel Umsatz zu machen für Trainingseinheiten oder tatsächlich so weit geht, dass er anderen Kunden wegnimmt. Habe ich persönlich noch nie erlebt. Ich kenne das aus diesen großen Fitnessstudio-Ketten, dass da sowas passiert anscheinend. Finde ich eigentlich ziemlich letzte Schublade und ist sehr selten. Und wenn man die Person gut kennt und das klar von Anfang an auch mit dem anderen Trainer oder Trainerin kommuniziert, ist es auch, glaube ich, kein Problem. Also einfach klarstellen, das ist mein Kunde. Wenn der Kunde von sich aus wechseln will, ohne auf deinen Druck, okay, dann machen wir das, ja. Dass man das einfach gemeinsam macht, dass man sich auf der gleichen Seite der Unternehmung sieht und nicht auf der Gegenseite. Das ist vielleicht doch ganz, ganz entscheidend. Ein kleines Problem, das jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Trainerwechsel eingeht, sondern auf Trainerteam im Allgemeinen. Bei uns trainieren meist 2, 3, manchmal sogar 4 Trainer mit Kunden gleichzeitig. Man muss ein bisschen Rücksicht auf sich nehmen mit den Geräteauswahlen, mit der Reinigung und sowas. Also ich kann jetzt nicht den Kunden trainieren und überall die Handtücher oder die Hanteln rumflacken lassen, sondern das muss ich einfach, ich habe halt noch jemand, auf den ich schauen muss. Ja, wenn ich alleine in einer Wohnung wohne, kann ich mein Zeug vielleicht liegen lassen, aber wenn ich in einer WG wohne, gehört sich einfach, dass ich meine Geschirr abwasche zum Beispiel und das nicht vergammeln lasse. Und gleich ist es im Prozess im Studio, ja. Also es ist einfach normaler Menschenverstand. Ich kann es nicht Walking Lunches quer durch die anderen Trainingsräume machen, nur weil ich gerade Bock drauf habe, sondern ich muss auf die Kollegen und Kolleginnen schauen. Ich kann den Kunden nicht voll laut sein oder sowas oder voll intensiv sein, während ein anderer Kunde vielleicht eher unsicher ist und wo man ein bisschen Ruhe reinbringen muss. Also das muss man lernen, so aufeinander ein bisschen zu schauen. Das ist für viele neu und hier könnte ein Nachteil drin liegen, aber nochmal, mit einer guten Kommunikation, hey, kann ich das Rack haben für die Übung, du, ich brauch's noch einen Satz, können wir das machen, wie man halt im Fitnessstudio das auch macht, man fragt höflich und dann, ja, ich mache noch 2 Sätze und dann baut man halt dabei eine andere Übung ein, ist das tipptopp. Und ein Punkt, der da Hand in Hand geht, den ich noch ansprechen will, was wir halt ganz wichtig auch bei uns kommunizieren, ist Datenschutz. Wenn man mit Kunden über Ernährung, über Diät oder auch über schwierige persönliche Situationen spricht, soll man das quasi möglichst, wie nennt man das gleich, möglichst vorsichtig diskret. Und diskret, danke, machen, dass man halt nicht ein anderer Kunde das mitbekommt. Und auf keinen Fall sollte man Trainer und Trainer vor einem dritten Trainer zum Beispiel mit Kunden über andere Kunden sprechen, weil man spricht natürlich über Kunden und Inhalte, weil der Kunde könnte sich dann vorstellen, auch wenn das positive Gespräche sind, dass du auch über ihn so sprichst, ja, und es gibt eine Unsicherheit, also da muss man diskret bleiben und ein bisschen drauf aufpassen, aufeinander schauen halt.
Absolut. Wo man vielleicht auch noch ein bisschen aufpassen muss, ist, wie so ein bisschen die Charakteren vielleicht der Menschen sind, ne, weil es muss schon ein gewisser Respekt voneinander da sein, weil häufig ist es ja so, was ich jetzt auch erlebt habe in vielen Studios, da gibt's halt so einen, so, das ist so der Held, ne, so der Hahn im Korb oder der Ober-PT. Und alle anderen sind dann so, in Anführungszeichen, zweite Garde. Und immer wenn der dann halt reinkommt, dann nimmt er den Raum ein und macht halt, den großen Hengst und den großen Chef, so ungefähr. Und daran nehmen sich dann wieder die anderen ein Beispiel und wollen auch lauter werden. Und dann ist es so ein sich gegenseitig hochstacheln und das vergiftet die Atmosphäre.
Absolut, ja.
Wie stellst du denn deine Leute ein? Also worauf achtest du denn? Weil, weißt du, ich kann mal so sagen, ich habe jetzt auch schon sehr viele Erfahrungen in den 15 bis 20 Jahren gemacht und ich habe mich schon sehr, sehr krass in manchen Menschen getäuscht, sehr, sehr krasse Transformationen erlebt. Wenn ich sogar sagen Enttäuschungen, wobei Enttäuschung jetzt tatsächlich im letzten Atemzug dann positiv zu werten ist, weil die Täuschung weg ist. Wie gehst du damit um? Also wie wählst du deine Leute aus? Weil das ist ja auch so ein Team-Spirit, wenn da ein Giftzwerg drin ist, wenn da eine Krebszelle drin ist, die weitet sich aus und nimmt die Leute ein. Und ich habe da schon echt fieses Zeug erlebt. Deswegen frage ich jetzt mal nach, wie du da vorgehst und auf was du da besonders achtest.
Absolut. Also ich glaube, vielleicht, das betrifft dich natürlich sehr emotional und ich hatte viele solche Situationen und viele Gespräche und viel mich geärgert, gefreut und alles, was du jetzt gerade berichtet hast, kann ich nur bestätigen. Was mir halt hilft, ist immer mit anderen Leuten aus anderen Bereichen zu sprechen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Und wenn man sich ehrlich ist, ist es auch überall so. Wenn man einen Bürojob hat, gibt es auch einen, der halt der Kretze ist und der einen nervt. Oder es ist immer so, dass es in jedem Organisationskontext, selbst in der Beziehung, in der Familie, gibt Situationen, wo sowas vorkommt, mit dem muss man lernen umgehen. Tatsächlich ist es aktuell vielleicht sogar mein Hauptjob, sowas zu sichten, zu organisieren, zu schlichten. Ich rekrutiere meine Leute hauptsächlich über die Uni Wien, da bin ich Lektor für Personal Training und das mache ich schon seit vielen Jahren, das habe ich aus meiner damaligen Doktorandenzeit noch geerbt, diese Lehrveranstaltung und auch durch Empfehlungen von bestehenden Trainern und Trainerinnen, ich kriege automatisch halt sehr viele Bewerbungen und hier selektiere ich eigentlich Leute, die mir im Kurs offensichtlich auffallen und da geht es nicht um Noten, sondern es geht darum, dass ich merke, dass die Bock drauf haben, motiviert sind und lernen wollen. Ja, ich mache sogar Mitarbeiterumfragen einmal im Jahr und da kommt immer raus, dass die meisten eigentlich das Geld zweitrangig ist, sondern dass sie wirklich was lernen wollen und von erfahrenen Trainern und Trainerinnen das lernen wollen. Weil man kann natürlich jede Personal Training Ausbildung machen. Das Beste ist, wenn man jemanden hat, der schon über 1000 Stunden gemacht hat, wie viele bei uns, und bei dem mal 10 Stunden zuschauen kann, da lernst du 100 Mal mehr. Also ich selektiere die hier so raus und ich mache so einen kleinen Startprozess. Ja. Das bedeutet, wir machen so ein Einstiegsprogramm, wo ich mich regelmäßig treffe mit den Leuten online, wo sie im Studio hospitieren gehen. Und dann verlasse ich mich fast jetzt aktuell, wo ich nicht im Studio bin, komplett auf die Meinung der jeweiligen Trainer, die ich schon bei mir im Team habe, aus dem Studio, die sagen, hey Pascal, er ist echt cool drauf, der setzt dich ein, der hilft ein bisschen mitreinigen nach der Einheit, ist höflich, hält sich zurück und sowas, ja. Und da ist es auch schon vorgekommen, dass einfach ein Trainer mich angerufen hat und gesagt, hey Pascal, XY war bei mir hospitieren und viel zu intensiv, passt einfach nicht rein. Und da vertraue ich einfach, fertig, da sage ich, du, das wird nix, ja. Und also es ist so ein bisschen ein Prozess, den man sich anschaut, auch so eine Art Probezeit, wo man einfach beobachtet, was die Leute haben. Aber nochmal, kein Mensch ist perfekt. jeder hat seine Ecken und Kanten. Ja, der Trainer ist ein bisschen esoterischer unterwegs oder hat eine komische, ruhige Art. Der andere Trainer ist super intensiv und motiviert. Wieder ein anderer, kann man ein bisschen sagen, ist ein bisschen fauler. So hat jeder seine Ecken und Kanten, aber zieht dann automatisch auch die passenden Kunden an. Und das muss man respektieren. Niemand ist perfekt, man selbst auch nicht, auch wenn man es manchmal glaubt. Und ich lasse einfach extrem viel zu. Die erste Phase, ein Einstieg von neuen Trainern und Trainerinnen, ist super genau. Die müssen mir allen Trainingspläne schicken. Die werden wirklich beobachtet, aber nicht irgendwie negativ beobachtet, sondern einfach, hey, versuche ein bisschen weniger intensiv im Training zu sein. Hey, der Trainingsplan hat viel zu viel Übungen. Und passt da ein bisschen auf. Und dann nach einer gewissen Zeit lasse ich sie einfach frei, weil nochmal, was will ich ihnen erzählen über Training? Vielleicht kann ich trainingswissenschaftlich mehr vorweisen wie sie, aber nochmal, sie trainieren die Kunden, sie kennen die Persönlichkeit, sie kennen seine Körpersprache, ja, und darauf muss ich mich einfach verlassen können, und da bin ich sehr froh, dass ich sehr gewissenhafte, verantwortungsvolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, und wir versuchen auch einmal im Monat ein Teammeeting zu machen, jetzt in Corona schwierig, wo wir einfach mal essen und trinken gehen, weißt, und einfach mal uns austauschen, informell und so, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen respektvollen Umgang haben, weniger von diesen Exhibitionisten, jeder weiß, sich einzugliedern, macht seinen Job, und bisher bin ich wirklich sehr, sehr happy, ja, weil wir das vorher in der Einstiegsphase eh gut aussortieren.
Ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, die wächst. Also ich würde jetzt auch behaupten, dass unser Team über Jahre gewachsen ist. Wir haben teilweise noch Leute, die von der ersten Garde sozusagen damals angefangen haben, so als Aushilfe, und heute nach 10 Jahren immer noch bei uns sind. Auf sowas bin ich auch richtig, richtig stolz. Und das sind Menschen, die wachsen halt zusammen. Und deswegen bin ich auch bei dir von der Philosophie her, dass ich mittlerweile sage, ey, wenn sich da jemand bewirbt, klar, der geht einmal durch so einen Filter durch den Filter der Erfahrung, ja, und der persönlichen Einschätzung. Aber ab diesem Moment entscheidet am Ende tatsächlich das Team, auch bei uns, wer kommt und wer nicht kommt. Weil Absolut. Die müssen ja mit dem jeden Tag
zusammenarbeiten.
Zusammenarbeiten. Und das wäre auch tatsächlich ein bisschen, also ich glaube, das kann man in so einem kleinen mittelständischen oder in einem kleinen Teamrahmen kann man das super umsetzen. Bei ganz großen Firmen ist es dann wieder was anderes, klar. Nur wenn du die Möglichkeit hast, dann ist, glaube ich, die Teamharmonie das oberste Gebot. Also zumindest auch bei uns, was ist so die generelle Werte, die generellen Philosophie angeht, ist die Teamharmonie ganz, ganz, ganz weit oben. Sobald bei uns irgendetwas irgendwie unklar ist oder so, zack, 2 Köpfe zusammen klären. Weil ansonsten baut sich da über Monate und Jahre, und jeder kennt es. Es gibt so viele Menschen, die hassen ihren Job. Es gibt so viele Menschen, die hassen ihre Kollegen. Es gibt so viele Menschen, die hassen ihren Chef. Und sowas darf nicht sein. Also zumindest mal nicht in meiner Welt als Unternehmer. Dann sage ich entweder, ich höre auf, ja, und gehe da raus. Oder ich ziehe mich so weit raus als Unternehmer, dass ich nur noch in Anführungszeichen strategisch mich da begebe und sozusagen personell und so weiter halte ich da in Anführungszeichen die Finger raus. Oder ich schmeiß denjenigen raus, der, wie gesagt, da der Giftzahn ist und die anderen halt irgendwie versucht zu manipulieren, weil sowas gibt's natürlich auch, und auch sowas ist schon vorgekommen, und sowas merkt man dann halt manchmal sogar ein bisschen spät erst, weil man halt doch irgendwie noch sehr gutgläubig, weißt du, so, wenn man harmoniebedürftig ist, dann hat man auch eine sehr große Toleranzgrenze in gewissermaßen und versucht auch immer eher an die positive, gute Sache zu glauben, als dass man das, was also man über Ecken vielleicht erfahren hat oder was man so latent wahrnimmt, unterschwellig, dem eher nachzugehen. Und da habe ich zumindest mal gelernt, dass ich da definitiv auf mein Bauchgefühl hören darf und da viel früher reingrätschen darf, wenn es mal so kommen sollte. Ja.
Ich hab die Philosophie, dass halt wir alle erwachsene Menschen sind. Also meine Mitarbeiter sind ja keine sind oft Studenten oder sowas, aber sind menschliche Wesen, erwachsene Menschen, vielleicht noch in einer anderen Entwicklungsphase in ihrem Trainerdasein, aber die sind ja alt genug, ja. Und ich sage immer, klärt das unter euch, und das funktioniert manchmal ganz gut, habe aber auch schon Spannungen miterlebt und sowas, ja. Ich finde halt, das Wichtigste ist, was ist die Vision auch ein bisschen, ja. Am Anfang dachte ich immer, ja, Online-Marketing und Kundenbetreuung und sowas, aber es war dann schon mal wichtig, die Frage zu stellen, was ist die Vision? Und wir haben einfach beschlossen, dass der Kunde im Endeffekt im Zentrum stehen muss, und alles, was wir machen, arbeiten, baut sich um den Kunden auf, weil wir einen wichtigen Auftrag haben, den Kunden weiterzuhelfen. Und dann, weißt du, wenn der eine den Kaffeetassen nicht abwascht wie der andere, das dreht sich um den Kunden, weil der Kunde trinkt den Kaffee, will ein sauberes Studio haben. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten, um das Studio sauber zu halten, weil wir wollen den besten Service für den Kunden zu machen. Und dann tut halt einer mal mehr abwaschen wie der andere. Das ist wie in einer Wohngemeinschaft. Ja, niemand ist perfekt, und vor allem niemand hat immer dieselben Lebenssituationen. Ja, also ich hatte Trainer, wo ich super enttäuscht war, den ich aufgebaut habe, der ein super Trainer war, den ich wirklich viel investiert habe, der dann gegangen ist. Naja, der hat ein Kind bekommen, und die Lebenswege verändern sich und entwickeln sich, und das kann ich im Endeffekt nicht beeinflussen. Aber wir schauen halt einfach, dass wir untereinander fair sind. Trainer kommen und gehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aktuell 22, hatte schon aber auf dem Papier über 50 Leute in Summe. Und ich habe halt meine 4, 5 Kerntrainer wie du, die halt am meisten verdienen, am meisten Verantwortung haben und Freunde sind eigentlich schon, weil wir reden hier nicht von einem Superstartup, wir reden von einem kleinen Mittelbetrieb. Also ich kenne die privaten Geschichten von meinen Studioleitern, wie sie meine kennen, ja. Und ich habe ein Kind bekommen, da haben sie mir den Rücken gedeckt, und der eine hat einmal ein Problem gehabt, dann decke ich ihm den Rücken, also fast schon eine Freundschaft. Und ich genieße das so unglaublich, weil das macht das Ganze ein bisschen bunt, nicht nur von Trainerseite, von Kundenseite, sondern auch von Trainerseite. Und wir haben ganz unterschiedliche Charaktere, aber alle haben dieselbe Vision, das Ziel. Und zwar, hey, wir arbeiten gemeinsam dran, dass die Kunden vorwärts kommen und dass wir halt einfach den besten Service bieten, den wir machen können. Punkt. Und ja, so Situationen gibt es dann eben auch.
Wenn du jetzt mal überlegst, Kunden- oder Trainerakquise vielmehr, Kollegenakquise, Teamaufbau, jetzt hat einer keine Uni an der Hand, so wie du. Was würdest du ihm für einen Tipp geben, wie er denn noch an an Teamkollegen rankommt oder potenzielle Mitarbeiter?
Wenn er keinen direkten Unikurs hat, so wie ich.
Genau.
Meistens bewegt man sich schon sehr nah um die Leute rum durch das, was man macht, die mit jemandem zusammenarbeiten können. Das heißt, man ist schon in einem Fitnessstudio, man kennt schon einen oder anderen Trainer, und da einfach mal offen drauf zuzugehen, ja, weil man ist ja schon in Kundenbetreuung, und meistens sind die Leute sehr, sehr nah, behaupte ich jetzt mal, und das dauert auch. Gleich wie man nicht 100 Kunden haben, haben wir nicht 100 Teamkollegen oder sowas. 1, 2 gute Leute können helfen, und dann entwickelt sich das von selber, meiner Meinung nach.
Okay. Das heißt, die Trainer finden dann, die Trainer, die schon bei dir sind und arbeiten, finden dann die Kollegen, die dann genau, dazu stoßen.
Ich bin Personal Trainer und arbeite in einem Fitnessstudio und habe 1, 2 Klienten. Und ich habe über Umwege mal einen anderen Trainer kennengelernt in dem Studio und frage ihn mal, ob er mit mir auf den Café geht, und stelle ihm mal die Idee vor oder quatsch mal ein bisschen mit ihm. Ja. Oder ich kenne einen Kollegen von mir, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, von dem ich schon länger nichts mehr gehört habe. Also die Leute sind ja sehr nah drum, es geht um Vertrauen. Ja. Das ist sehr, sehr entscheidend. Hier könnte man vielleicht nachschauen oder halt auch offiziell ausschreiben. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele offizielle Jobs gibt es im Bereich Personal Training 1:1 in Wirklichkeit? Sehr, sehr wenig.
Mal noch eine andere Frage, wie gehst du mit der Situation um, wenn Leute sich verändern beziehungsweise ausleben wollen, also in einem bestimmten Style, Trainingstechnik, Weiterbildung etc.? Wie wird das bei euch gehandhabt? Also sprich, wer bezahlt das vielleicht auch? Oder wie passt das dann zu deinem Konzept? Oder bist du da völlig frei und sagst, hey, macht doch einfach, was ihr wollt. Hauptsache, der Laden läuft. Oder in welchen Kriterien handelst du das bei dir?
Also bei uns ist grundsätzlich diese Social Benefits, die wir bieten, ist halt, dass man mit den Kunden seine Termine ausmachen kann, wenn man will. Man hat Kernzeiten, aber man ist komplett flexibel. Man kann auch inhaltlich sich da sehr entwickeln und selber austoben. Aber es ist nicht ganz wurscht, da komme ich gleich dazu. Ich bezahle 2 Fortbildungen externe mit. Ich finanziere sie nicht komplett, weil ich will, dass eine eigene Motivation drin ist. Und wir machen 2 interne Fortbildungen pro Jahr. Jeden Monat gibt es mindestens einmal ein Team-Meeting pro Studio. wo man Essen und Trinken auf Rechnung vor der Firma machen kann. Und einmal im Jahr machen wir ein Team-Event, ja, wo wir wirklich alle drei Studios zusammenholen. Das ist so das, was wir aktuell umsetzen. Und ich bin weniger, glaube ich, Chef, so im Sinne von, du musst heute arbeiten oder sowas, sondern eher, hey Pascal, ich habe einen Kunden, der echt schwierig ist mit der Vertragsfrage. Oder hey Pascal, irgendwie der nimmt nicht ab, magst du mal du ein Online-Ernährungsgespräch mit dem machen? Also ich bin eher so Berater von meinen, ich bin Dienstleister für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist so, wie wir das intern handeln. Wenn sich ein Kunde, wenn sich ein Trainer verändert und das stark auffällt, dann ist auch bei uns so ein respektvoller Umgang hier, dass man mal wirklich sagen kann, das mache nicht ich, weil ich beobachte es nicht, sondern der Studioleiter oder ein anderer Trainer einfach mal sagt, hey, Trainer XY, ich meine, die Übungen sind schon ein bisschen, also könnte ich mal mit dir darüber sprechen oder so, aber es muss immer auf eine respektvolle Ebene sein, ja. Und wenn da wirklich komische Sachen passieren, aber grundsätzlich, ich sage jetzt nicht, dass Sportwissenschaft das Einzige ist, das Nonplusultra, sondern auch normale Ausbildungen, aber grundsätzlich habe ich halt das Glück, sehr gut ausgebildete, sehr interessierte Leute zu haben, die halt einfach auch ein bisschen reflektierter sind, die so sich mit Sportsoziologie, Sportpsychologie, Körperbild, Kommunikation beschäftigt haben und dadurch einfach schon einen höflicheren Umgangston miteinander haben. Ja. Also da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir so einen höflichen und wertschätzenden Ton auch pflegen, weil im Prinzip kann man ja auch eine interne Competition sagen, oder? Wenn der Trainer die komischen Übungen macht, naja, wenn er mehr Resultate mit seinen Kunden hat, haben wir unsere Vision wieder erfüllt, und zwar, dass man alles macht, damit der Kunde zufrieden ist. Und wie wir wissen, kann das nur der Trainer selbst einschätzen. Also hier sehr viel Freiraum, sehr viel auch Möglichkeiten auszuprobieren, bis zum gewissen Punkt, wo es dann wirklich auffällig ist, dann wird kommuniziert, kommt aber sehr, sehr selten vor.
Okay, also ich bin es jetzt mal konkret ein Beispiel. Nehmen wir mal an, also du sagst halt auch, letztendlich ist es egal, ob der mit denen dann, nehmen wir mal an, einen Zumba-Kurs macht auf der Trainingsfläche. Hauptsache, der Kunde ist happy, so ungefähr. Also, oder muss es schon irgendwie deine Philosophie vertreten oder muss es schon irgendwie wirtschaftlich sein? Weil ja, am Ende ist es ja so eine Weiterbildung, muss ich ja auch irgendwie wirtschaftlich wieder reinspiegeln, wenn es jetzt einfach nur aus purem Interesse ist und das Unternehmen da keinen Mehrwert hat und auch kein Entwicklungspotenzial, dann bin ich zumindest mal so, dass ich halt sage, ja, was ist denn dein Business Case? Was willst du da draus machen? Ne? Also ich hinterfrage das dann schon mal. Deswegen hat es mich mal interessiert, wie du das dann handhabst in so einem Moment.
Also ich finanziere jede Ausbildung mit, mir ist es wurscht, was es ist. Okay. Aber bis zum gewissen Kostendeckel natürlich, ja. Weil ich glaube, mit jeder Ausbildung hast du kleinere Inputs dabei, die dir doch irgendwie wieder indirekt was bringen. Und Kommunikationsausbildung, Massageausbildung, lernst halt mehr über Anatomie, das kannst du vielleicht ein anderes Gespür einsetzen. Ich glaube, da bin da sehr liberal, sage ich jetzt mal. Zumba-Kurs und einfach nur Kunden Spaß haben. Hier noch ein kleines Kommentar dazu. Wenn der einen Zumba-Kurs macht, und die Zielsetzung abnehmen ist, und der durch den Zumba-Kurs regelmäßiger trainiert, durch das Zumba-Personal-Training, und dadurch mehr auf seine Ernährung schaut und abnimmt, ist mir das echt wurscht, ja, weil das vergessen viele Trainer. Ja, der Weg ist egal. Ich habe einen Doktor in Trainingswissenschaft und in Neurophysiologie. Und dann kommen sie her und fangen mich an zum Kreiden wegen den Übungen, die ich mache, mit irgendwelchen biomechanischen Konzepten, die sie irgendwo mal gelesen haben und wir im Labor ausgerechnet haben. Und dann tun sie gescheit, die Trainer. Und das Wichtigste, sage ich auch immer meinen Trainern und Trainerinnen und meinen Studenten und Studierenden, beurteilt nie ein Trainingsprogramm, weil ihr wisst den Kontext nicht, ja, weil vielleicht, wenn der die Kniebeugen mit eingekippten Knien macht, ist das vielleicht im Lehrbuch Neumann oder was nicht richtig, aber vielleicht ist das ein Eishockey-Goalie, der diese Bewegung kräftigen will, um hier kräftig zu sein. Du weißt es nicht, und mit deinem schlauen Rumgehatsche, mit deinem Arroganten, zu denken, du kennst den Kontext der Person, ist nicht fair. Natürlich, wenn eine unsichere Situation entsteht und man wirklich merkt, der ist gerade unter dem Bankdrücken begraben, dann könnte man schon helfen und sagen, hey, vielleicht holst du einen Spotter her. Das ist offensichtlich, weil das ist wahrscheinlich kein Luftausatmentraining mit der 100 Kilo Hantel auf der Brust. Aber nochmal, ich würde niemals mehr anmaßen, ein externes Trainingsprogramm wirklich dezidiert vorweg, ohne den Kontext zu kennen, zu kritisieren, weil man kennt ihn nicht. Und wenn das Zumba-Training ist, ist es mir egal. Wenn das Kopfstand ist, also ich habe einen Trainer, der mit einem anderen Kunden Kopfstand macht, ja, und dann haben auch ein paar Trainer so gemunkelt und sowas, aber der Kunde liebt den Trainer und kommt regelmäßig. Jetzt kannst du natürlich mit ihm das super 3x3 Split-System machen und nach 2 Wochen scheißt ihn an. Naja, wer hat mehr Erfolge im Training? Der, wo Kopfstände macht, ja.
Okay, und wie ist deine Vorgehensweise, die Zielüberprüfung zu machen? Weil jetzt nehmen wir mal an, der macht mit ihm Kopfstandtraining und der Kunde findet das total cool und kommt regelmäßig ins Training. Sein Ziel ist es allerdings, was weiß ich, abzunehmen oder seinen Rücken zu stärken. Das passiert halt irgendwie nicht. Er hat immer noch Rückenschmerzen von dem ganzen Kopfstandtraining. Wie gehst du da damit um? Also überprüfst du das, controlst du das oder so?
Nein. Absolut nicht. Jeder Trainer hat dasselbe im Griff und die größte Bestätigung ist die Verlängerung der Verträge bei uns und die Kunden, die immer wieder bei uns bleiben, das beweist es einfach. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Trainer halt der Hampelmann spielt, das sind alles. Ich sage immer, jede Übung muss argumentierbar sein aus dem jeweiligen Kontext. Und die größte Argumentation im Personal Training ist einfach, dass der Kunde regelmäßig mit Freude was macht, aber trotzdem vorwärts kommt. Ja, das ist es. Und nochmal, es ist besser, 10 Trainingseinheiten Kopfstand machen und ein paar kleine Übungen rundherum zu bauen, wie 3 Trainingseinheiten den Kunden anscheißen, High-Intensity Crossfit-Training zu machen. Auch wenn es physiologisch vielleicht effektiver ist, in kurzem Rahmen, die größeren Erfolge sind über die Konsequenz und das Trainingsvolumen da. Und Trainingsvolumen ist der ausschlaggebende Faktor Nummer 1. Ja? Und das muss man auch beachten. Und wenn du es schaffst als Trainer, auch mit unorthodoxen Out-of-the-Box-Trainingssystemen, ja, muss es nicht Zumba oder Kopfstand sein, den Kunden bei der Stange zu halten.
Geile Beispiele.
Hast du mehr Effekte wie der Trainingswissenschaft-Faschist, der nur Squats, Benchpress und Deadlifts macht, ja? Verständlich? Ja. Das schnallen viele nicht, ja. Es geht um das Trainingsvolumen in Summe, ja.
Absolut. Was ist, wenn und wie ist es dann bei dir das noch nie vorgekommen, dass dann ein Kunde bei Zielnichterreichung oder beziehungsweise hast du auch Kunden, das ist halt so bei mir so ein bisschen noch so ein kleiner Konflikt, den ich jetzt für mich persönlich sehe. Weißt du, wo ich sage, die Kunden kommen regelmäßig, sie sind auch gerne da, sie haben auch, weißt du, sind treu und alles und haben ihren Spaß, nur ich sehe halt keine Veränderung. Und das ist halt dann, weißt du so, und im schlimmsten Fall ist es ja dann so, dass ein Kunde, der zum Beispiel abnehmen wollte und dann irgendwann mal sein Schweinehund zu groß wird und dann doch nicht mehr kommt, dann halt auch kündigt. Und wie gehst du da halt rein, ne? So ein bisschen.
Also ich glaube, auch das sind natürliche Prozesse. Dein Ziel als Trainer oder Trainerin sollte es immer sein, das Maximum auf der Zielerreichung zu holen, weil so bestätigst du dich. Und du weißt auch, du brauchst mal ein paar Kunden, die du wirklich vorwärts gebracht hast, damit du weißt, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Es gibt aber immer Kunden, das habe ich mit dem Dominik mal in einem Podcast gesprochen, die scheitern wollen. Die wollen sich nur einen Personal Trainer holen, um zu bestätigen, dass es selbst mit Personal Trainer nicht geht. Vor den Kunden würde ich aufpassen. Und hier kann man auch wirklich mal sagen, okay, passt, wenn du die Ernährung nicht umsetzen willst, wie wir das besprochen haben, und ich dir 3-mal schon versucht habe zu helfen und eine lockere Methode habe und mit dir gesprochen habe, und du das immer noch nicht umsetzt, naja, let it be, dann ist es halt so, da kann ich auch nichts ändern. Und weißt du, auch Kunden verschieben sich, ja. Ich habe zum Beispiel auch den Plan gehabt, ein C1-Zertifikat in Spanisch zu machen, ja. Und jetzt da, und ich habe angefangen, Spanisch zu lernen mit einer Spanischlehrerin, also ein Coaching in Anspruch genommen und auch irgendwann mal gemerkt, dass mir das eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern dass ich halt das genieße zu sprechen und mich weiterzuentwickeln. Ja? Also meine Ziele haben sich auch verändert und dass ich gar nicht den Druck haben will, ein C1-Zertifikat auf irgendeinem offiziellen Goethe-Institut zu machen oder sowas. Und das habe ich der Trainerin auch so kommuniziert oder der Lehrerin und sie hat das akzeptiert und sich angepasst. Also auch Kundenziele verändern sich und sind dynamisch, sind nicht statisch. Und als ich ein Kind bekommen habe, diesen Mai, habe ich jetzt auch nicht, hat die Lehrerin auch nicht bei mir angeklopft und hat gesagt, na und wo sind deine Hausübungen? Na, das ist einfach eine private Situation, die mir persönlich wichtiger ist. Ja. Und die kann man selbst als Trainer oder Trainerin nicht beeinflussen. Also man kann vielen Kunden weiterhelfen und es gibt viel Taktiken, Motivational Interviewing ist ein geiles Buch dazu. Man kann ihnen helfen, ihnen ein bisschen auch in den Hintern treten. Aber es gibt einen Punkt, an dem einfach auch der Kunde für sich selbst entscheiden muss, selbstständig sein muss und sagen, okay, die und die Schritte setze ich. Du bereitest ihm vor. Ob du es in Anspruch nimmst, ist immer noch seine Sache.
Sehr cool. Wir haben es mal wieder sehr gut geschafft. Wir haben uns wieder mal 40 Minuten locker gequatscht. Das war sehr, sehr toller Austausch. Vielen Dank schon mal dafür. Deine drei Buchtipps kommen jetzt noch. Einen hast du ja schon so ein bisschen angeschnitten. Und da auch gleich mal der Hinweis, Leute, wenn ihr jetzt fertig seid gleich mit dem Podcast und ihr wollt, dass dieses kostenlose Format weiter existiert und sich weiter Leute wie Pascal Zeit nehmen, dann drückt den Teilen-Button und schickt diesen Podcast auch mal an einen Kollegen oder an einen Bekannten, der Fitness interessiert ist, damit es auch andere Leute erreicht und auch, ja, auch anderen Leuten weiterhelfen kann, ihre Themen im Personal Training und Coaching Bereich auf ein neues Level zu bringen. Genau. Und deine drei Buchtipps kommen jetzt noch zum Abschluss.
Ich hätte gern mehr Buchtipps gegeben. Ich finde das sehr, sehr wichtig zu lesen oder sich da fortzubilden. Aber wenn du mich auf drei limitierst, dann würde ich eins im Bereich Gewohnheitsveränderung, ich glaube im Personal Training sehr wichtig sagen, das Motto The Power of Habit von Charles Duhigg. Sehr cooles Buch, wirklich wie man Gewohnheiten verändert, was so die Wissenschaft auch dazu sagt, ein bisschen populärwissenschaftlicher. Das zweite Buch ist auch ein psychologisches oder teilpsychologisches Buch. Es nennt sich Motivational Interviewing, Helping Others Change. Den Autor habe ich jetzt noch nicht parat. Super geiles Buch zur Gesprächsführung, wie man eben in Leuten auch diese intrinsische Motivation weckt. Unglaublich wichtig und ich glaube eine super Ergänzung zu diesen ganzen Anatomie-, trainingswissenschaftlichen Diskussionen, die wir haben. Und ein drittes Buch ist dann doch wieder fachlich, inhaltlich, trainingswissenschaftlich. Und zwar, das ist das Essentials of Strength Training and Conditioning von der NSCA, Gregory Huff, in der Version 2018, glaube ich, ist die neueste. Kostet zwar seine 60, 70 Euro, dieses Buch, aber ist wirklich ein super Buch, das angefangen von Neurologie, Physiologie, Anatomie, alles nochmal aufrollt und auch ein interessantes Konzept. Zwar sehr Hochleistungssportfokus bringt, aber Training einfach kategorisiert und interessant macht und das ist ein sehr spannendes Buch und ich empfehle auch jedem die Ausbildung bei der NSCA online zu machen, Certified Personal Trainer, Certified Strength and Conditioning Specialist und auch mal über den Tellerrand zu schauen, über den deutschsprachigen, was so über den großen Teich abgeht.
Cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank für all diese Tipps und vor allem für deine Zeit. Und du bist jetzt, glaube ich, früh morgens in Mexiko, hast du gerade gesagt, guten Morgen, ne, war das, oder?
Ja, genau, bei uns ist gerade 10 in der Früh.
Genau, ja, sehr cool. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall mal noch einen schönen Tag. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die hilfreichen Tipps. Danke der Community für euren Support, dass ihr auch immer wieder mal einfach den Podcast in die Insta-Story teilt oder so. Das ist ein cooles Instrument, um da auf jeden Fall bisschen was zurückzugeben, bisschen Feedback zu geben, kommt gut an und dann hört man sich und sieht man sich in einer nächsten Folge.
Vielen Dank für die Einladung.
Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.